Here we go, ladies and gentlemen. Hier sind die Jungs von der CB Bank. Man kennt uns auch als Antenne Straubing. Jo, und das ist Episode Nummer 23 von diesem Podcast. Beim letzten Mal hatten wir zu Gast den Professor Dr. Nick Dimmler, der uns als Dirigent im großen Konzert der Unternehmensfinanzierung einen Einblick in die Welt der Fördermittel in Deutschland gegeben hat. Die Fördermittel als Bestandteil des Orchesters sind sehr, sehr wichtig im Rahmen der Unternehmensfinanzierung. Und dieses Thema werden wir jetzt mit dieser Episode weiter verfolgen. Das ist Episode Nummer 2 in einer Trilogie, wo es ausschließlich um Fördergelder geht. In dieser Episode haben wir einen Experten-Talk. Diese Experten sind sehr, sehr tief in der Thematik der Fördermittelberatung spezialisiert. Und es geht heute speziell um Fördermittel für kleine und mittlere Unternehmen, also die sogenannten KMUs. Und wen haben wir da heute dabei? Da haben wir zuallererst die Geldfinderin. Das ist Silke Bremser, eine sehr geschätzte, sehr kompetente Partnerin in meinem Kompetenznetzwerk. Frau Bremser hat lange, lange Jahre Erfahrung in der Fördermittelberatung. Dieser Kreis wird ergänzt mit Experte Nummer 2. Das ist der Frank Meyer zur Heide. Er ist speziell im Bereich der Energieeffizienzberatung unterwegs. Was er mit Energieeffizienz meint und wobei man da Fördermittel sich organisieren kann als Unternehmen, das wird er uns gleich ausführen. Und Nummer 3 dieses Experten-Talks ist Dr. Boris Karcher. Boris ist mit Nick Dimmler zusammen Partner der Unternehmensberatung Dimmler und Karcher. Und sie sind unter anderem auf Unternehmensfinanzierung für KMU und Start-up spezialisiert. Und da ist natürlich das Thema Fördermittel ein ganz wesentlicher Schwerpunkt seiner Arbeit. Ja, so, jetzt haben wir also 3 Experten. Wir haben ein Thema, Fördermittel für KMU. Mit dabei sind auch meine lieben Kollegen, der Rainer Meyer und der Dirk Tietze und natürlich auch der Frank Steppe. Wir sind die Jungs von der CB Bank und lasst uns einfach starten. Kompetenz, Know-how and Know-what-Input geht jetzt los.
Ladies first, erstmal nochmal für alle eine kurze Vorstellung in einigen wenigen Sätzen. Frau Bremser, möchten Sie anfangen? Wer sind Sie? Was machen Sie?
Ja, guten Tag, mein Name ist Silke Bremser. Ich bin Finanz- und Fördermittelberaterin. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig tätig und seit 5 Jahren bin ich zertifizierte Fördermittelmanagerin für Unternehmen. Ich habe mich spezialisiert auf Nichtwohngebäude, Gewerbeimmobilien und finde dort Geld für Unternehmen, die bauen, sanieren oder Einzelmaßnahmen durchführen möchten. Ich finde auch sonst Geld, aber das ist mein Spezialgebiet. Ich arbeite dabei mit Energieberatern zusammen, weil das ist in einigen Fällen notwendig. Und man kennt mich unter dem Namen die Geldfinderin.
Ein toller Titel. Prima. Vielen Dank, Frau Bremser. Wir werden gleich noch von Ihnen hören, wo Sie überall welches Geld für wen finden. Und thematisch anschließend eigentlich gleich, Frank, wir sind per Du. Erzähl du doch mal, Stichwort Energieberater, das ist ja auch dein Feld. Wer bist du, was machst du?
Ja, wie gesagt, mein Name ist Frank Meyer zur Heide. Ich bin Geschäftsführer von 3 Unternehmen. Das hört sich ein bisschen viel an, aber wir sind da nur 20 Leute, aber das baut ein bisschen aufeinander auf. Eigentlich kommen wir ursprünglich mal aus dem Anlagenbau, also mehr aus der Kälte-, Klima-, Drucklufttechnik und haben 2011, weil die Projekte immer größer wurden und wir sehr stark auf das Thema Energieeffizienz Wert gelegt haben, auch ein Planungs- und Beratungsbüro gegründet. woraus wiederum dann noch ein Facility-Unternehmen entstanden ist, wo wir wieder Qualitätsmanagement am Bau machen und Gewährleistungsmanagement am Bau. Das sind so die Sachen, wo wir da unterwegs sind. Ganz spannend fand ich gerade von der Frau Bremser den Titel. Wir haben mal 2006 vom Bundesministerium für eine Abwasserwerbrückgewinnung einen Preis bekommen und da hießen wir auf einmal Energiefänger. Das habe ich ganz vergessen. Also eine ganz spannende Geschichte damals noch, wo so titelte unsere Zeitung damals. Also wir sind da sehr innovativ unterwegs und ja, beschäftigen uns. Wir kommen eigentlich aus den Querschnittstechnologien. Also wir versuchen, das Gebäude zu füllen. Über die Energieberatung hinaus sind wir noch Ressourceneffizienzberater, arbeiten da mit dem VDI, ZRE, das ist das Ressourceneffizienzzentrum zusammen. Also auch wir suchen Fördermittel, aber wir kommen auch sehr stark aus der Umsetzung. Also ich habe immer das, wenn wir irgendwas vorschlagen, wenn es am Ende keiner bauen will, dann sind wir doch noch wieder mit im Boot. Also das ist so sind wir da unterwegs.
Prima, danke dir Frank. Last but not least, Dr. Boris Karcher. Boris, erzähl.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, Axel. Ich bin Unternehmensberater, bin Partner bei einer, ich würde mal sagen, Boutique-Unternehmensberatung zum Thema Finanzierung. Wir beraten zum einen Startups, was heute ja nicht Thema ist, und zum anderen Mittelständler im Bereich Finanzierung und Fördermittel. Da sind wir, also quasi, ich würde uns jetzt als Finanzierungsstrukturierer sehen und nicht nur reine Fördermittel oder reine Banken, Kreditakquise oder ähnliches, sondern wir schauen uns dann eben an bei unseren Kunden, wie ist die aktuelle Situation, wofür wird Kapital benötigt, in welchem Zeitraum, schauen uns dann an, welche Finanzierungsinstrumente, seien es Bankendarlehen, seien es Konsortialkredit, seien es Schuldscheindarlehen, sei es Leasing, Factoring und ähnliche Themen, was passt da dazu als Finanzierungsmix. Und unter anderem sind wir da auch im Bereich Fördermittel unterwegs, insbesondere natürlich hier dann im Bereich Innovationen oder M&A-Themen oder ähnliche Sachen. Im Grunde genommen würde ich fast behaupten, es gibt fast für alle Themen gibt es irgendwelche Förderungen. Also in Deutschland sind wir da sehr gut ausgestattet. Und ich habe danach in meinem Vortrag ein paar ausgewählte Förderprogramme dabei, dass man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, womit man es da zu tun hat. Genau, freue mich auf den Austausch.
Prima, vielen Dank, Boris. Ja, jetzt starten wir an sich. Also wie gesagt, wir haben schon gehört, hier sind drei Experten, die auf ihren Gebieten sehr, sehr tiefe Expertise mitnehmen. Für alle Gäste und Teilnehmer, die an der einen oder anderen Stelle ein Interesse finden oder da gerne nochmal nachfragen, bitte einfach notieren. Wir haben zwar nebenbei den Chat laufen, aber den werden wir jetzt nicht so beobachten. Wir haben hinterher die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, beziehungsweise Sie haben natürlich auch auf sämtlichen Kanälen, wo wir drauf sind, LinkedIn, Xing, wie auch immer, die Möglichkeit, sich mit jedem Einzelnen in Verbindung zu setzen und dann das ein oder andere Thema individuell halt zu vertiefen. Ja, deswegen fangen wir einfach an. Die Geldfinderin, Frau Bremser, es gibt ja in Deutschland über 2000 Fördermittelprogramme aus den unterschiedlichsten Quellen. Ja,
noch viel mehr.
20.000, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe es nicht alle gezählt. Was sind denn so die Programme, wo Sie sagen, das ist so mein Steckenpferd, da habe ich so in dem Klientel oder in dem Kundenkreis, wo ich, Silke Bremser, die Geldfinderin unterwegs bin, die meisten, die besten Erfahrungen, was läuft so gerade am besten?
Also, die Leute kommen, zu mir kommen kleine und mittelständische Unternehmen, die entweder eine Halle bauen wollen oder eine Betriebsstätte erweitern möchten oder halt auch sanieren möchten. So, das ist eigentlich das, warum die zu mir kommen. Und die fragen mich, was gibt denn da für Fördermittel? So. Weil Herr Dr. Karcher hat das vorhin schon angesprochen, Fördermittel kann man nicht einfach nur so nehmen, es muss eine gesamte Finanzierung draus gemacht werden. Das heißt, ich muss also erstmal gucken, bevor die ganze Chose anfängt, bevor ich überhaupt mit der Fördermittelberatung anfange, habe ich einen Erfassungsbogen erstellt, den gebe ich meinen Kunden mit und will dann erstmal einige Eckpunkte brauche ich von denen. Ich muss mal wissen, wie sieht die finanzielle Situation aus? Welche Verbindlichkeiten gibt es denn schon? Haben die eine Halle schon gekauft? Haben die das Grundstück gekauft? wie sieht deren Bonität aus? Das ist immer für mich das Allerwichtigste. Deswegen habe ich auch sehr oft schon dazu gepostet. Bonität ist das A und O, da wird mir jeder von Ihnen zustimmen. Und da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das optimieren kann. So, wenn die dann kommen, sind es eigentlich immer so drei Fragen, die ich zuerst frage, also die ich wissen muss. Wo ist das Unternehmen? Was für ein Unternehmen haben Sie? Und wie, wo möchten Sie bauen? Mit welchem Volumen? So, wenn ich diese Antworten erstmal weiß, dann weiß ich schon mal, wo ich gucken muss. Weil es gibt unterschiedliche Fördergebiete in der ganzen Bundesrepublik. So, wenn jetzt beispielsweise, ich hatte letztes Jahr den Fall, da war wollte ein Unternehmer eine Halle bauen in Bochum. Die Halle sollte 1 Million kosten und er wollte noch eine Wärmepumpe dazu oder verschiedene Wärmepumpen dazu. Jetzt ist Bochum gehört zu dem C-Fördergebiet und dort kann man 30% nicht rückzahlbaren Zuschuss bekommen. Das heißt, auf Grundstück und auf den Bau, wenn man einige Voraussetzungen erfüllt. Das ist unter anderem die Schaffung von Arbeitsplätzen und noch einiges mehr. Das sind so Punkte, die muss ich halt prüfen. So. Da der da reinfiel und auch gesagt hat, er möchte Arbeitsplätze schaffen, haben wir es für ihn geschafft, Fördermittel in Höhe von nicht rückzahlbaren Zuschüssen von 300.000 Euro für den Bau und das Grundstück und für die Heizung, also die neue Wärmepumpen, mehrere, das waren Zuschüsse von 35%, also 100.000 Euro nochmal. Das ist einfach nur, dass man mal sieht, es gibt tatsächlich Geld, das man auch nicht zurückzahlen muss. So, wenn jetzt aber, dann habe ich noch zufälligerweise eine Wohneigentümergemeinschaft in Baden-Württemberg. Diese suchte Fördermittel für die Sanierung von mehreren Häusern. Das Ganze war relativ teuer, aber in Baden-Württemberg gibt es eine interessante Geschichte. Da gibt es Förderdarlehen plus Tilgungszuschuss plus nochmal 1% Zuschuss extra. So, da gab es also dann für die 2,6 Millionen Euro, muss ich gerade mal überlegen, also es gab 600.000 Euro Tilgungszuschuss und für die Wärmepumpen haben wir jetzt, glaube ich, 60.000 nicht rückzahlbare Zuschüsse beantragt. Das eine geht über in Baden-Württemberg war das über die L-Bank, wurde das gemacht. Die kombiniert aber, die arbeitet mit der KfW-Bank zusammen, hatte aber dann diesen Bonus noch von 1% nicht rückzahlbaren Zuschuss da drauf. Und in NRW, also Bochum, das war dann die NRW-Bank. Die NRW-Bank, dort wird dann eingereicht. Beides muss allerdings mit der Bank, also es benötigt eine Gesamtbestätigung, also Gesamtfinanzierungsbestätigung. So. Einfach nur, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, was man finden kann. Ich habe vorhin sogar noch vergessen, selbst für meine Beratung bekommt man einen Zuschuss, weil ich bin als Beraterin für das BAFA-Programm, ich muss sehr genau aufpassen, da hatte ich nämlich letztens ein Webinar, Herr Stäuben nickt. Also ich bin als Beraterin für das BAFA-Programm unternehmerisches Know-how registriert, sodass Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen, für mich einen nicht rückzahlbaren Zuschuss bekommen können. Und ich bin auch noch bei der NRW-Bank registriert. Dort gibt es auch bis zu 50% nicht rückzahlbare Zuschüsse für die Beratung. Jetzt gibt es allerdings für die reine Fördermittelberatung keinen Beratungszuschuss. Das heißt, man muss es immer als, und das ist auch meine Aufgabe, ich mache immer ein Finanzierungskonzept mit den passenden Fördermitteln. So. Wenn jetzt mal als Beispiel, jetzt hatte ich auch natürlich öfters Unternehmen, weil den Vorteil, dass man genau in einem Fördergebiet etwas baut oder sanieren möchte, ist nicht so oft. So, deswegen diejenigen, die halt nicht in einem Fördergebiet bauen, sanieren oder Einzelmaßnahmen durchführen möchten, die haben die Möglichkeit, über die KfW einen Förderdarlehen zu bekommen mit Tilgungszuschuss und ab dem 1. Juli diesen Jahres gibt es sogar die Wahlfreiheit, dass man nur den Zuschuss nimmt und dann den Rest entweder aus Eigenmitteln finanziert oder mit der Hausbank. Es muss natürlich einen bestimmten Energieeffizienzstandard erfüllen. Da wird uns wahrscheinlich der Herr Meier zu Heiden nachher etwas sagen können, hoffe ich. Ja, das Tolle noch an diesem neuen Programm ist, ich gehe bewusst auf dieses neue Programm ein, weil wir sind schon im April, da jetzt nochmal auf die anderen Programme einzugehen, ist aus meiner Sicht nicht so, ja, machen wir mal. Das Schöne noch an diesem neuen Programm ist halt, dass man Fachplanung und Baubegleitung dafür einen Zuschuss bekommen kann, auch wieder von 50%, 10.000 bis 20.000 Euro, je nachdem, was für ein Haus oder mehrere Häuser man da oder Nichtwohngebäude, also ich spreche hier eigentlich nur von Nichtwohngebäuden, aber es gibt natürlich auch für die Wohngebäude genau dieselben Konditionen wie bei den Unternehmern. Ich spreche es nur kurz an. Weil das Thema Energieberatung und Energieeffizienz ist momentan ein sehr großes Thema bei der Bundesregierung, außer dem Thema Corona natürlich. Und das ist auch noch etwas, wo man Geld finden kann. Ich sage das deshalb, weil ich hatte letztes Jahr ein Interview, wurde mit mir geführt über das Programm Digital Jetzt und andere Digitalisierungsprogramme in den verschiedenen Bundesländern. Leider ist es dazu gekommen, dass die dann jetzt nur noch nach Verlosung machen. Also ich suche gerne das Geld, was auch wirklich zu finden, dass man auch beantragen kann und das auch, dass der Kunde auch bekommen kann. Jo, das ist erstmal das, was ich jetzt noch so sagen wollte. Ja.
Genau, das ist Ihr Statement. Also ganz klar Fokus auf, es gibt Fördermittel für Neubauten, für Erweiterungen, für Sanierungen. Das A und O ist irgendwie so ein bisschen auch ein Glücksspiel. Bin ich gerade in einem Fördergebiet drin, ja, wo höhere Mächte, sagen wir mal die KfW oder die Bundesregierung, sagt, wir wollen, dass an diesem Fleckchen Erde etwas geschaffen wird und das unterstützen wir. Ja, dann habe ich besonders gute Karten, wenn ich hier nicht rückzahlbare Zuschüsse finden lassen kann. Ne? Ja. So habe ich das verstanden.
Und zu den Fördergebieten will ich einfach nur sagen, das wird natürlich immer die Wirtschaftsstruktur, die strukturschwachen Wirtschaftsfördergebiete gesucht. Das Programm heißt auch ganz blöd Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Jeder kennt das vielleicht unter GRW. Aber ich wollte es echt extra mal aussprechen, das Programm. Das halt auch überall in jedem, also man muss so sehen, das finden Sie in jedem, jede Landesbank hat dieses, jede Landesbank hat verschiedene Fördermittel. Und dort findet man auch immer dieses GRW-Programm beispielsweise. Und die anderen energieeffizienten Programme, die ich vorhin vorgestellt habe, mit dem, wo man eine Produktionshalle bauen kann nach einem bestimmten Energieeffizienzstandard 40 oder 55, das gibt es dann bei der KfW oder halt auch bei der BAFA, dort kann man dann den Zuschuss abholen. Aber was ich noch sagen wollte, damit man auch da eine ungefähre Vorstellung hat, wenn man jetzt eine neue Produktionshalle ab dem 1. Juli baut und den Standard 40 erreicht, kann man bis zu 22,5% entweder ein Förderdarlehen mit Tilgungszuschuss oder den Zuschuss alleine kriegen, beantragen. Und bei einer Sanierung einer Betriebsstätte zum Effizienzgebäude, da gibt es sogar bis zu 50% Zuschüsse. Und dann gibt es natürlich noch die Einzelmaßnahmen. Da denke ich mal auch, da wird Herr Meier zur Heide noch mal drauf eingehen, weil das ist nämlich sein Thema, gell?
Perfekte Überleitung.
Genau.
Energieeffizienz, dein Thema. The stage is yours.
Genau, ja, schön. Schöne Einleitung, schöne Überleitung, danke. Ich wollte noch mal grundlegender vielleicht ein bisschen anfangen. Also man muss halt mal gucken, wie gesagt, wer bin ich, wo stehe ich eigentlich? Und da ist immer interessant, bin ich eigentlich KMU oder bin ich ein Großunternehmen? Zähle ich zu den 250 Mitarbeitern bis 50 Millionen oder nicht nach der EU-Definition? Aber wie gesagt, es gibt für beide Förderprogramme. Und vor allen Dingen ist auch wichtig, für KMUs gibt es meist immer ein paar Prozent mehr. Also es scheidet nie aus. So, dann geht bei uns die Beratung eigentlich, oder nicht die Beratung, bei uns geht es eigentlich in drei Bereiche. Wir fangen meist mit einer Beratung an. Das Schöne ist, im Energiebereich ist fast immer die Beratung förderfähig. Also haben wir die drei Bereiche, wo man überlegen will, wie lege ich überhaupt los. Das ist die Beratung, das ist das Gebäude und das ist die Anlagentechnik. So, jetzt komme ich ja ursprünglich mal aus der Anlagentechnik, also sind wir da sehr, sehr affin. Und bei den meisten Förderprogrammen ist es immer so, dass ich ein Konzept brauche. Ich brauche ein Einsparkonzept. Also ich muss auch sagen, wie viel Euro spare ich eigentlich ein? Oder die politische Sprache ist dann immer, wie viel Tonnen CO2 spare ich ein? Die Politik interessiert, die bricht eigentlich alles auf CO2 hinunter. So, und das ist halt das Schöne, dass wir, also ich bin dann auch bei der BAFA, bei der KfW und sonst wo gelistet. Irgendwie muss ich mich auch jedes halbe Jahr irgendwo wieder neu listen lassen. Es ist ganz spannend, wie viele Beraternummern ich mittlerweile habe. Aber da muss mir halt klar sein, wo will ich überhaupt hin und wo stehe ich überhaupt. Und da macht eine geförderte Beratung eigentlich sehr Sinn. In Vergangenheit war es so, die Energieberatungen waren meist irgendwo mit einer Förderquote, ja, ich sage jetzt mal zwischen 30% und 60%. Aufgrund von Corona sind, was Beratung angeht, jetzt alles Fördergebiete, weil viele Programme sind auf 80% Förderung hochgesetzt worden. Und das macht es dann natürlich im Augenblick ganz spannend, weil wenn ich nur noch 20% selbst zahlen muss, dann ist das sehr, sehr wenig. Wie gesagt, wenn ich jetzt in der Anlagentechnik gibt, ist es sogar so, wenn ich jetzt, wir sprechen jetzt alle von Corona, wenn ich sogar Lüftungsanlagen anfasse, dann gibt es unter Umständen sogar noch wieder eine Förderung bei Neuanschaffung, bei Bestandsanlagen. Das muss man aber immer genau im Einzelfall gucken. Man kann jetzt nicht so eine Pauschale, ich kann jetzt hier nicht in 10 Minuten eine Pauschale für alle runterbringen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es immer sinnig, weil ich in Anlagentechnik investiere, vor allen Dingen, weil ich in Technik investiere. Uns werden immer Amortisationszeiten um die Ohren geschmissen. Was ja eigentlich immer, das ist ja nur eine Risikobewertung. Unsere Kunden, wenn ich bei Anlagentechnik sind, die betreiben die Anlage 20 Jahre und vielleicht länger. Dann ist das Invest gar nicht so entscheidend, sondern eigentlich ist entscheidend, was verbraucht die Anlage. Und so gehen wir da rein. Also wie gesagt, wir kommen sehr stark aus der Beratung. Wir machen auch Einführung von Energiemanagementsystemen, also der 50.001. Und decken eigentlich Probleme beim Kunden auf, die sein technischer Mitarbeiter schon lange weiß, aber das Controlling will da nie so richtig dran. Und das sind so die Themen, wo wir da reingehen. Zur Beratung, wenn wir im Energiebereich sind, gibt es die Energieberatung Mittelstand. Das ist bei der BAFA, das ist das einfachste Programm, wenn ich Mittelständler bin. In NRW haben wir noch ein ganz charmantes Programm. Das heißt, Ressourceneffizienzberatung ist beim Umweltministerium. Was hier ganz spannend ist, das ist ein Förderprogramm im Augenblick, wo ich bis zu 200.000 Euro Fördergelder für eine Beratung kriegen kann, mit einer Quote von 80% auf Corona hochgesetzt im Augenblick. Das ist natürlich eine Hausnummer. So ein Projekt haben wir auch noch nicht gemacht. So ein Projekt bei uns bewegt sich meistens so um die, ich sag jetzt mal 25.000 bis 40.000 Euro, aber ist schon spannend. Dann kann man auch so einen ganzen Betrieb mal von vorne bis hinten durchforsten und kann sehr spannende Sachen machen. Wie gesagt, oft ist es auch gar nicht, dass man die Energieeinsparung, dass der große Hebel ist, sondern oft ist es eine andere Ressource. Also wenn wir Prozessverfügbarkeiten, zum Beispiel, ich schweife so ein bisschen ab jetzt, aber wenn man Prozessverfügbarkeiten hebt, also Maschinenlaufzeiten höher kriegt, wo man mit Energie gestartet ist, dann ist es viel spannender für das Unternehmen. So, wie gesagt, spannend ist das ganze Thema einmal von der Seite der Anlagentechnik, einmal von der Seite Gebäude. Für das Thema Anlagen und Technik und Gebäude gibt es ein neues Programm seit diesem Jahr. Das wird abgekürzt BEG, also Bundesförderung für effiziente Gebäude. So, da spiegeln auch diese ganzen Prozente oder diese Zahlen, die Frau Bremser gerade hatte mit KfW, Effizienzhaus 40, 55, 65. Also ist es auch immer so, es gibt meist eine Grundförderung. Wenn ich jetzt beim Gebäude bin, werde ich etwas besser, steige ich meist in einer Klasse und kriege 5% mehr Förderung. Das bezieht einmal das Gebäude selbst, die Gebäudehülle, aber es bezieht auch einmal die Anlagentechnik.
Wann kann ich da ganz kurz fragen? Du sagst, werde ich etwas besser, steigt die Förderung. Was heißt, werde ich etwas besser?
Ich sage jetzt mal, ich habe jetzt ein Gebäude, es geht ja nach diesen KfW-Standards. Umso höher die Zahl wird, umso besser wird das Gebäude. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Gebäudehülle, wenn ich eine Dämmung mache, dann habe ich ja einen gewissen Energieverbrauch in der ganzen Geschichte. Packe ich jetzt aber zum Beispiel obendrauf noch eine PV-Anlage, also eine Photovoltaikanlage, erzeuge ich ja noch einen Teil meiner Energie selbst. Bräuchte ich jetzt in diesem Bezug nur noch irgendwie zum Beispiel Öl oder Gas. Packe ich da noch eine Wärmepumpe dazu, erzeuge ich ja vielleicht einen großen Teil meines Stroms selbst und erzeuge da sogar noch mit Wärme. Also dann steige ich immer besser. Also umso weniger Energie das Gebäude verbraucht, umso besser wird das Gebäude und umso mehr Förderung kriege ich in dem Sinn. So ist das aufgesetzt, das Gebäude.
Okay, klar.
Bei dem BEG, bei dem neuen Förderprogramm, brauche ich immer einen Berater, außer bei der Heizungstechnik. Bei der Heizungstechnik kann ich das mit meinem Handwerker machen, den Förderantrag. Ansonsten brauche ich ein Energiekonzept, das entweder, wenn es gebäudelastig ist, über einen Architekten läuft, einen Bauingenieur läuft, oder wenn es wieder anlagentechnisch ist, dann zum Beispiel wie über die Berater, wie wir zum Beispiel einer sind. So, ja, das zweite Programm, was wir sehr stark nutzen, heißt wiederum, ist bei der BAFA, heißt Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft. Da unterscheiden wir wieder in verschiedene Module. Einmal in die Module Querschnittstechnologien, wo es sehr einfach ist, dass zum Beispiel der Kunde bei einer Neuanschaffung, aber auch bei einer Ersatzinvestition, zum Beispiel bei einem Druckluftkompressor, der energieeffizient ist oder energieeffizienter ist als der Standard, kriegt er zum Beispiel 30% Zuschuss. Das ist ein Online-Antrag, ist relativ einfach für einen Druckluftkompressor. Packt er noch wieder eine Wärmerückgewinnung drauf, das heißt, es ist ja eine elektrische Maschine, die Wärme abgibt, wie ein Auto auch zum Beispiel, sammle ich die Energie noch wieder ein und nutze in meinem Gebäude, kriege ich noch wieder eine Bonusförderung bei der ganzen Geschichte. Und so ist das dann ganz aufgebaut. Dann gibt es das Modul 2, das heißt Prozesswärme aus erneuerbaren Energien. Wenn ich zum Beispiel jetzt in meiner Industrieanlage einen Heizprozess habe, der im Augenblick auf Öl, Gas oder sonst irgendwas läuft, und mache den zum Beispiel aus erneuerbaren Energien, da sind wir wieder PV-Wärmepumpe zum Beispiel, oder Biogasanlage, dann kriege ich auch eine besondere Förderung. Das Modul 3 bei der BAFA ist wieder, wenn ich zum Beispiel in Messtechnik investieren will, das heißt, wenn ein Gebäude gebaut ist und ich das Gebäude sehr gut haben möchte, muss ich ja auch messen und nachregulieren können. Auch dafür gibt es wieder ein Modul in dem Förderprogramm. So, und dann gibt's noch, ich lese so ein bisschen ab hier, damit ich nicht den Faden verliere, das Modul 4, das ist energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen. Da sind wir gar nicht mehr allein in der Anlage, sondern wenn ich meinen ganzen Prozess ändere, dann kriege ich da auch noch wieder eine Förderung. Und dann, da sieht man schon, wie komplex das ist. Eigentlich sagen wir immer zu unseren Kunden, wir möchten bei euch Ansprechpartner für alle Themen der Energie und Medien sein. Medien meinen wir nicht die gedruckte Zeitung, sondern sobald irgendwie ein Stecker, eine Rohrleitung oder irgendwas dran ist, ruft uns einfach mal an. Das kann auch sein, dass wir nicht die Antwort haben. Wir haben zum Beispiel, wo wir nicht die Fachexpertise haben, ist zum Beispiel bei Dampferzeugung. Große Industrieanlagen haben ja Dampferzeuger und sowas. Aber da haben wir immer andere Leute im Netzwerk, die wir sagen, ruf den mal an oder ich ruf den mal an oder wir gucken mal, was können wir denn gemeinsam damit machen. Und so sind wir da im Prinzip aufgestellt. Also das ist ein ganz spannendes Thema. So, jetzt hatten wir das ganze Thema Finanzierung vorhin. Ihr seid ja im Bereich des Leasing unterwegs. Das wollte ich gerade kurz einmal ansprechen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn ich gar nicht selbst investieren will, das nennt man Contracting. Das heißt zum Beispiel, ich will meine Heizungsanlage austauschen oder eine neue Halle, meine Heizung einbauen, dann investiere ich gar nicht selbst, sondern ich besorge mir einen Contracting-Geber, der mir die Anlage dahinstellt. Da läuft dann so ein Vertrag zum Beispiel über 10 Jahre. Ich habe eine jährliche Zahlung oder eine monatliche Zahlung, die ich darauf leiste, also wo ich das eigentlich wieder rückfinanziere. Aber der Contracting-Geber kann viel höher in die Anlagentechnik reingehen. Das heißt, er wird effizienter und damit sparen beide. Oder der eine verdient Geld und der Unternehmer spart im Prinzip Energie. Und das sind alles so Sachen, die dann natürlich ein bisschen mehr aus der praktischen Betrachtungsweise. Also wenn wir das Gebäude als Schuhkarton nehmen, gucken wir eigentlich von innen. Für mich ist das wirklich, ist das Gebäude eigentlich nur ein Schuhkarton. Also ein Architekt würde jetzt sagen, oh Gott, aber das ist ein Werkzeug und das füllen wir von innen. Wir gucken, was ist in der kleinen Schublade und machen es von innen auf. Also vom Nutzen her betrachtet. Und wie gesagt, wir haben hier so ein paar Zuhörer, wenn irgendeiner irgendwas investieren will, wo Energie reingeht, ich sag mal, alles, was ab einem roten Stecker oder das angeschlossen ist, anrufen. Weil wenn ich jetzt aus der Praxis erzähle, wir sind sehr stark in der Kunststoffindustrie. Wenn der Kunde eine Spritzgussmaschine heutzutage austauscht, dann ist die neue meist energieeffizienter. Die kriegt er über ein Energieprogramm nicht zu 100% gefördert. Das ist schon klar. Aber er kann, die Motoren sind effizienter, die rechne ich raus, die kriegt er gefördert. Er kriegt die Steuerung raus und so geht's weiter. Oder wir hatten einen Kunden, da sind wir bei den Beispielen, einen Alu-Druckgießer, der große Öfen hatte, wo er Aluminium einschweißt aufschmilzt. Da ist es dann so, zum Beispiel, der hat eine neue Anlage angeschafft, einen Ofen verschrottet und war eine Investition von 1 Million. Da hat er dann auch mal so 150.000 Euro Förderung zugekriegt. In dem Zuge, weil wir eine Energieberatung vorweg gemacht haben, haben wir einen zweiten alten Ofen noch neu gedämmt. Also man kann nicht nur Gebäude neu dämmen, sondern auch Anlagen. Auch die Dämmung ist mit 70.000 Euro gefördert worden. Und das sind immer so Sachen, packe ich irgendwas an, wo Energie reingeht, bitte sprechen. Weil förderschädlich, das hatten wir eben noch nicht, das, bei fast allen Förderprogrammen ist förderschädlich, wenn man erst den Auftrag macht und sucht dann nach einer Förderung. Weil dann ist das Ding gelaufen. Für die Bundesregierung oder für den Fördergeldgeber ist immer, da soll so ein bisschen drin sein, Sachen, die ich vorher anfange, da ist klar, die würde ich auch ohne Förderung machen. Mhm. Oft ist natürlich auch klar, ich mache auch, wenn ich einen Förderantrag stelle, wenn der negativ bescheidet wird, mache ich oft die Investition ja auch. Weil das muss einem auch klar sein. Man hat natürlich immer ein Risiko bei einer Förderung. Und nur was zu machen, um die Förderung einzuheimsen, ist ja nicht der Sinn der Sachen. Was auch förderschädlich ist, das wird wahrscheinlich im nächsten Vortrag kommen, ist natürlich auch immer, wenn ich Personal reduziere, wenn ich irgendwas mache, Anlagentechnik, um Personal zu reduzieren, das ist nicht Sinn einer Förderung. Das muss man dann so ein bisschen anders verkaufen. So, aber dann bin ich jetzt eigentlich rund, weil das andere muss über Fragen kommen. Also wichtig ist eigentlich immer, dass man einen Ansprechpartner hat. Wenn es wir auch nicht sind, oft haben die IHKs in Deutschland auch nochmal einen Ansprechpartner für Technologie oder Energie, weil da bin ich zum Beispiel sehr stark vernetzt, weil ich bei uns auch noch in der Vollversammlung der IHK setze. Man muss sich einfach ein Netzwerk drumherum aufbauen. Und man verschenkt sehr, sehr viel Geld, wenn man nicht spricht. Also wenn man einfach nur sagt, ich warte, bis meine Anlage kaputt ist und bestelle heute, dann sollte man die Konzepte schon in der Schublade haben. Prima, jetzt bin ich erstmal so durch, um nicht zu tief in die Theorie zu gehen. Wie gesagt, ich habe hier so ein paar Zettel mir vorher. Wenn ich da jetzt in die Tiefe gehe mit Prozenten, ich glaube, das macht alles keinen Sinn. Wichtig ist immer, dass ich mit einer Förderung eine bessere Anlagentechnik oder ein besseres Gebäude kriege, weil 80%, ob ich beim Gebäude bin oder beim Elektromotor oder sonst was, 80% der Kosten sind der Betrieb und nicht die Anschaffung.
Danke, Frank. Super. Danke für dein Statement. Die offenen, der offene Diskurs, der folgt ja gleich noch. Ich würde jetzt mal an den Boris weitergeben. Stichwort Financial Engineering habe ich da vorhin schon aus der Vorstellung rausgenommen. Ja, also quasi das, was ich in der Vorstellung auf dem LinkedIn-Post schon angekündigt hatte, ja, die Orchestrierung des Ganzen, die verschiedenen einzelnen Programme, ja, und die Finanzierungs Instrumente, das alles zusammenzufügen und wo Fördermittel halt ein wesentlicher Bestandteil des Orchesters ist. Ja, das macht ihr. Was sind denn so die Punkte, wo du sagst, Mensch, da habe ich jetzt einen Ansatz von dem, was die Frau Bremser gesagt hat, der Frank Meyer zu Heide vorher, wo du sagst, Mensch, genau da setze ich jetzt an mit den Themen, die ich jetzt hier kurz präsentieren wollte.
Genau, also das eine Programm hat Frau Bremser schon angesprochen, GRW, das war jetzt hier in dem Bereich vor allem für Anlagen oder für Bauten. Das gibt es auch als, man kann sich aussuchen, ob man das für Sachinvestitionen, also für solche Bauten nutzt oder auch für Personalkosten. Also auch bei Personalkosten kann man das wunderbar einsetzen. Und also auch da würde ich nochmal unterstreichen, was die Kollegen vorher gesagt haben. Also es ist ein relativ komplexes Feld, so Förderprogramme heißt nicht umsonst Förderdschungel. Da wurde auch schon angesprochen, über 2000 Förderprogramme, die da unterwegs sind. Und vielleicht nochmal so zur grundsätzlichen Struktur. Es gibt natürlich auf EU-Ebene Förderprogramme, auf Bund-Ebene und auf Landesebene Förderprogramme. Und ich würde auch in dieser Reihenfolge, also wenn wir jetzt gerade im Bereich Innovationsförderung eher unterwegs sind, ich würde von der Komplexität her auch das genauso sagen. Also das auf oberster Ebene, nämlich bei der EU, ist am komplexesten, am aufwendigsten. Ist eher so eine Blackbox, auch von der Erfolgschance schwierig einzuschätzen. Also es gibt da ein paar Programme, da würde ich sagen, da ist, glaube ich, die Chance so vielleicht bei 30% bei einem relativ aufwendigen Förderantrag. Mhm. Da muss ich sagen, wenn ich mal eine Rechnung mache für meine Kunden, wir haben 10 Kunden und von den 10 Kunden werden 7 abgelehnt und 3 werden gefördert. Das macht am Ende keinen Sinn. Das heißt, man muss auch immer bei den Förderprogrammen sich anschauen, wofür wird das denn eingesetzt und wie hoch ist auch die Aufwandsrelation zu dem, was ich denn bekomme. Ja, also bei manchen Förderprogrammen sind extremst aufwendig. Ich habe nachher eins dabei, mal so ein Beispiel aus so einem Landesförderprogramm. Da ist der Antragsprozess, der zieht sich über 6 bis 9 Monate, ja, bis man das erste Geld abrufen kann. Da geht es aber auch um entsprechend hohe Summen. Ja, nur wenn ich jetzt, sag ich mal, so ein Förderprogramm, sag ich mal, für 200.000 abrufe und ich brauche da, sag ich mal, 6 Monate Antragsaufwand und 3 Monate, bis ich Gelder abrufen kann, das macht grundsätzlich keinen Sinn. Also das schauen wir uns an. Wie ist die Aufwand-Ertragsrelation quasi und wie ist auch der Zeitraum liquiditätstechnisch? Das wurde vorhin auch schon angesprochen. Man braucht in der Regel bei den Innovationsförderprogrammen hier auch Eigenmittel. Also es gibt kaum Förderprogramme, die zu 100% gefördert werden. Ja, also das ist immer eine gewisse Relation, dass ich zum Beispiel 20, 30% oder 50% Eigenmittel mitbringen muss, Und dann kann ich natürlich, wenn es ein 50% Zuschussprogramm beispielsweise ist, kann ich das mein Eigenmittel verdoppeln. Das ist natürlich ein super Hebel. Würde ich auch jedem raten, da waren die Vorredner ja auch schon dabei, Plädoyers zu halten. Nutzen, nutzen, nutzen. Also das Geld liegt insofern auf der Straße, man muss es nur richtig einsetzen können. Also ich habe vorhin schon bei der Vorstellung gesagt, es gibt nahezu für alles irgendwelche Förderprogramme, ja, unendlich breites Feld. Und vielleicht da auch nochmal zum Abholen, natürlich gibt es verschiedene Förderarten. Es gibt den Zuschuss, das geschenktes Geld, das ist natürlich das Beste. Es gibt dann Förderdarlehen, die sind in der Regel zinsgünstiger oder haben tilgungsfreie Jahre und ähnliches. Also oder ermöglichen überhaupt erst einen Mittelständler Kredit aufzunehmen, weil er von der Hausbank ansonsten kein privatwirtschaftliches Darlehen bekommen würde. Wir haben darüber hinaus noch so Aspekte wie Bürgschaften, ja, die dann auch nochmal ermöglichen, überhaupt Fremdkapital aufzunehmen oder auf verschiedene Mezzaninprogramme. Ja, also das vielleicht so zum Einstieg, bevor ich jetzt dann mal in das erste Innovationsförderprogramm mal kurz einen Einblick gebe. Das heißt, das wurde vorhin auch schon kurz angesprochen. Das heißt, zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, kurz ZIM. Das ist ein relativ, ich würde mal sagen, so die deutsche Gießkanne, Fördergießkanne, ja, im Innovationsbereich, weil das letztlich, das ist für Unternehmen bis zu 500 Mitarbeiter offen. Also relativ groß, ist also quasi über die traditionelle KMU-Definition, wo es bis 250 Mitarbeiter geht, hinaus. Hier geht es um letztlich eine Projektförderung, heißt, ich muss irgendein Projekt strukturieren, was im Bereich F&E liegt, also wo ich innovative Produkte, Dienstleistungen entwickeln möchte, herstellen möchte, sei es über eigenes Personal, was ich fördern lassen kann, oder sei es über zum Teil Fremdvergaben, also wo ich dann zum Beispiel auch Forschungseinrichtungen oder ähnliches, ja, ein Fraunhofer, ein Helmholtz-Zentrum, Universitäten einbeziehen kann, um so ein bisschen zum einen entweder Geschwindigkeit aufzunehmen, Know-how, da sind die Deutschen ja leider nicht so ganz vorne, ja, also quasi das schön aus den Fraunhofern und Helmholtz-Zentren oder Universitäten rausgeholte Know-how nachher in Produkte umzusetzen. Also das kann man wunderbar mit solchen Innovationsförderprogrammen machen. Jetzt konkret bei ZIM reden wir um, also es gibt verschiedene Varianten, es gibt eine Einzelprojektförderung, es gibt eine Kooperationsförderung, wo mehrere Unternehmen zusammenlaufen oder es gibt auch ZIM-Netzwerk, das sind also drei Aspekte dieses Förderprogramms. Jetzt vielleicht für die Vorstellung erstmal nur das Einzelprojekt, also wenn ein Mittelständler quasi, wenn sie das selber für sich alleine machen wollen und lediglich über Fremdaufträge an Dritte quasi mit anderen kooperieren möchten, seien es Forschungseinrichtungen oder andere Unternehmen. Hier sprechen wir dann von sogenannten zuwendungsfähigen Kosten, also die Gesamtprojektkosten, die angerechnet werden können, auf die Sie dann einen gewissen Prozentsatz Zuschuss in dem Falle bekommen. Reden wir über zuwendungsfähige Kosten von 550.000 Euro. Das wurde also gerade ein bisschen aufgebohrt. Und Sie bekommen, je nachdem, da gibt es auch jedes Mal, deshalb die Komplexität, unterschiedliche Stufen, je nach Unternehmensgröße, teilweise je nach Region auch immer teilweise unterschiedliche Stufungen. Hier gibt es einen maximalen Zuschussfördersatz von 45%. Das ist also schon eine Hausnummer. Wir reden also von knapp 250.000 Euro, die als Zuschuss gefördert werden können. Wie gesagt, für Personal oder für Fremdvergaben an andere Unternehmen, für Aufträge an wissenschaftliche Einrichtungen, Helmholtz-Zentren, Fraunhofer und. Und das Schöne ist bei dem Programm, wir müssen ja immer, und das ist auch das Komplexe, nicht nur bei der Beantragung, sondern wir müssen die Mittel ja auch abrufen am Ende. Das heißt, wir müssen immer Rechnungen einreichen. Bei Zuschussprogrammen in der Regel so, ich muss das Geld erst ausgeben, reiche die Rechnungen bei den Fördermittelgebern ein und kriege das Geld dann ausbezahlt. Ja. Und das ist also immer nachschlüssig, hat auch Liquiditätsgesichtspunkte. Und da sind wir dann auch zum Beispiel bei weiteren Finanzierungsaspekten, dass ich eben diese Liquidität sichern muss, bis ich tatsächlich an diese Fördergelder rankomme. Ja. In dem Fall, wie gesagt, man kriegt sogar noch eine Pauschale. Das ist auch immer schön. Für Pauschalen muss man nämlich keine solchen Rechnungen einreichen. Das heißt, hier in dem Falle kann ich bis zu 100% der Personalkosten nochmal als Pauschale einfach abrufen, was dazu führt, ich habe also quasi muss nur quasi Rechnungen für die Hälfte der Kosten vorweisen, die andere Hälfte kriege ich pauschal nochmal on top. Ja, das ist also da in der Stelle relativ pragmatisch geregelt. Über diese tatsächlichen Forschung und Entwicklungsleistungen, die ich intern mache über Mitarbeiter oder Fremdvergaben, kann ich auch im Vorfeld eine Durchführungsstudie machen. Die kriege ich auch gefördert bis zu 100.000 Euro bei 70% Fördersatz. Und auch hinterher, also es ist quasi Vorfeld, ich gucke erstmal, kann ich das Projekt realisieren oder wie kann ich es realisieren, dann kommt die Durchführung und zum Schluss gibt es auch noch Förderung bis zu maximal 60.000 Euro, in dem Falle für das Thema Markteinführung. Da kann ich also Produktdesigner, Messeauftritte, Zertifizierungen, ja, Vermarktungstätigkeiten auch nochmal fördern lassen. Ja. Also grundsätzlich, Sie sehen schon, fast eine Verdopplung des eigenen Mitteleinsatzes hier möglich über ZIM. Das ist schon eine spannende Geschichte. Wir reden hier, damit Sie ungefähr einschätzen können, was das für ein Aufwand ist, von einem Antrag von einem 30- bis 60-Seiter-Projekt Strukturierung. Ja. Und das macht das Ganze immer so komplex. Die wenigsten, also ich sage mal so aus unserer Praxis, die meisten Kunden kommen und sagen, hier sind wir jetzt und da wollen wir hin. Und das Kleinteilige zwischendrin, die einzelnen Schritte, nämlich die Projektstrukturierung mit Arbeitspaketen, Unterarbeitspaketen und so weiter, das ist in der Regel noch nicht so im feinsten Detail durchdacht und vor allem auch nicht darauf ausgerichtet, ob das jetzt, der Begriff ist auch schon gefallen, an einer oder anderen Stelle förderschädlich ist. Ja? Also das heißt, man muss natürlich von den Begrifflichkeiten aufpassen, dass man da wirklich das zum jeweiligen Förderprogramm passende Tätigkeitsfeld auch beschreibt, ja, und nicht aus Versehen sehr viel Aufwand in die Antragstellung steckt und hinterher eine Ablehnung bekommt, weil die sagen, naja, ist eigentlich gar nicht förderfähig, was du da eingereicht hast. Ne? Also das ist hochkomplex, das Thema. So, dann ein zweites, da waren wir also beim Zuschussprogramm, sehr spannend, geschenktes Geld. Dann habe ich noch was mit, das ist ein KfW-Unternehmerkredit, wie der Name schon sagt, das ist ein Darlehen, ist jetzt ein Förderdarlehen. Das ist grundsätzlich für etablierte Unternehmen, also nicht für Startups, sondern muss mindestens 5 Jahre Markt sein, was bei Mittelständlern natürlich in der Regel der Fall ist. Und hier können wir tatsächlich bis zu 100 Millionen Förderdarlehen einsammeln, ja, als Unternehmen. Das heißt, wir haben da auch durchaus ordentlich Luft zu atmen. Das gibt es natürlich gewisse Begrenzungen in Relation zum Umsatz und Ähnliches, aber auf jeden Fall die Oberkante ist hier 100 Millionen. Wir haben hier auch eine Übernahme des Bankenrisikos von 90%, also so eine Art Haftungsfreistellung, die die KfW übernimmt. Das ermöglicht erst der Hausbank, weil das läuft hier nach Hausbankprinzip. Ich beantrage also bei der Bank einen Kredit, sage, ich möchte den Unternehmerkredit. Die Hausbank macht erstmal ein Rating, sagt, das funktioniert oder funktioniert nicht. Dann läuft dieser Antrag an die KfW, an die Förderbank, Kreditanstalt für Wiederaufbau des Bundes. Und die prüft das quasi nochmal, gibt dann grünes Licht und dann kann es erst losgehen. Und wie gesagt, die Bank ist in manchen Situationen, gerade bei wachstumsstarken Unternehmen, wenn schnelles Wachstum stattfindet oder wenn risikoreiche Investitionen anstehen, die Bank per se als Privatbank wäre im Zweifel nicht gewillt, ein Darlehen zu geben oder zumindest nicht zu diesen Konditionen. Und durch diese Haftungsübernahme der KfW wird das eben erst ermöglicht. Wir reden hier also von Zinssätzen von 1 bis 2,2% ungefähr, meistens so 10 bis zu 10 Jahre Laufzeit und 2 tilgungsfreien Jahren, was natürlich auch wieder Liquidität schafft, weil ich nicht sofort anfangen muss, das Ganze wieder zu tilgen. Und das Schöne bei diesem Unternehmerkredit ist, wir haben ja auch bei Banken immer so eine gewisse Zweckbindung normalerweise. Das heißt, ich kriege einen Kredit, um die Maschine zu kaufen, um die Halle zu bauen oder Ähnliches. Hier sind wir also relativ flexibel. Wir können jedwede Anschaffung, Investitionen finanzieren hierüber. Wir können auch laufende Kosten, also Betriebsmittel beispielsweise hierüber finanzieren, Material, Lagerhaltungskosten, Lageraufbau oder auch sowas wie beispielsweise im M&A-Prozess. Also wenn ich jetzt einen Konkurrenten beispielsweise oder ein Startup aufkaufe, kann ich also diese Gelder hier auch nutzen, um das Ganze zu stemmen. Ja, also grundsätzlich auch ganz spannendes Programm hier im Darlehensbereich. Dann, das war jetzt quasi auf Landesebene. Jetzt möchte ich mal ein Beispiel bringen. Wir haben 16 Bundesländer, wurde schon angesprochen, ist relativ komplex, weil jedes Bundesland hat in der Regel wiederum sehr differenzierte und teilweise überschneiden sich die Förderprogramme auch. Also jetzt gerade zum Beispiel, ich sitze ja gerade in Brandenburg und Berlin, sehr nah, haben von den Begrifflichkeiten, von der Förderausrichtung ähnlichen Fokus. Was aber nicht heißt, dass die von der Kondition immer gleich sind. Ja? Also insofern, da muss man immer relativieren und schauen, wo in welchem Bundesland befinde ich mich. Ich kann auch über Betriebsstätten, also kann eine neue Niederlassung zum Beispiel in einem Bundesland aufmachen und bin dann berechtigt, dort auch Fördermittel zu bekommen. Ja? Wichtig ist dann nur, wenn ich beispielsweise, wenn jetzt ein Baden-Württemberger Unternehmen sagt, ich möchte eine neue Produktion aufbauen, schaue mich mal um. Ich habe jetzt keine Präferenzen, was den Standort angeht. Findet in Brandenburg vielleicht ein spannendes Förderprogramm, was gute Konditionen bietet, dann mache ich hier eine Niederlassung auf. Sobald ich hier Mitarbeiter anstelle und darüber fördern lassen möchte, müssen diese Mitarbeiter dann aber auch hier in Brandenburg arbeiten. Also ich kann nicht baden-württembergische Arbeitskräfte mit Brandenburger Fördergeldern finanzieren. Das geht nicht. Aber wie gesagt, ich habe hier mal eins mitgebracht aus Brandenburg, was wir zum Beispiel gerade zu Ende März 4 Förderanträge eingereicht haben. immer im Volumen um die 2,5-3 Millionen Förderung, also Mischung aus Darlehen und Zuschuss. Das ist aber nicht die Kante. Wir haben auch größere, wir haben auch kleinere. Wir reden hier über ungefähr ein maximales Projektvolumen, was gefördert werden kann, von bis zu 8 Millionen. Ja, das heißt, ich kann da relativ viel natürlich abdecken. Und deshalb sage ich, an der einen oder anderen Stelle ist das vielleicht auch durchaus relevant für die Standortentscheidung. Ja, wo siedle ich denn meinen neuen Standort an? Wir haben hier beispielsweise Tesla, sollte jedem Begriff sein. Auch die haben schöne Brandenburger Förderung erhalten. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Niederlassung von Audi sitzen. Wir haben BMW. Das sind natürlich alles Gründe, warum sich solche Unternehmen auch hier ansiedeln und warum nicht auch als Mittelständler so eine Option ziehen. Ich kenne also auch aus meiner Heimat, komme ursprünglich aus Freiburg im Breisgau, dort aus der Region durchaus Mittelständler, die hier in der Hauptstadtregion sich eine Niederlassung aufgebaut haben für Produktion, für Forschung, Entwicklung, weil sich das durchaus lohnen kann. Bei dem Programm, worum es hier geht, das heißt Profit Brandenburg, man kann bis zu 3 Millionen Zuschuss bekommen, also Zuschuss, wie gesagt, geschenktes Geld reden wir hier, für industrielle Forschung, also wirklich, da geht es um Gewinnung neuer Erkenntnisse, also relativ enge Definition, also ich kann jetzt nicht eine Produktentwicklung darüber fördern lassen, sondern die vorgeschaltete Forschung, um überhaupt das Produkt entwickeln zu können. Ja, also da geht es tatsächlich um Innovationen. Und für die Entwicklung nachher und auch für die Markteinführung kann ich ein sehr zinsgünstiges Darlehen bekommen, nämlich in der Regel zu 1%, tilgungsfrei während des Projektlaufzeits maximal 3 Jahre und eine Laufzeit von maximal 10 Jahren. Also auch, sage ich mal, die Fremdkapitalfinanzierung ist hier durchaus sehr attraktiv und insbesondere natürlich die Kombination aus Zuschuss und Darlehen und auch diese Strukturierung, dass wir wirklich von der Neuprodukt- oder Neudienstleistungsentwicklung, wir haben die Forschung, ja, wo wir erstmal gucken, wie muss das denn aussehen, damit ich das überhaupt machen kann. Dann die Entwicklung, Umsetzung dieser Forschungsergebnisse und hinterher die Markteinführung, wo sich also tatsächlich Marketing, Messeauftritte, Marketingkampagnen, Markteinführungsstrategien und sowas fördern lassen kann. Ja, wir sind hier beim Zuschuss und das ist jetzt wirklich sehr, sehr attraktiv, auch im Bundesvergleich, in dem Programm bei 70%. Das heißt, 70% der Kosten, die anfallen für die Erforschung von einem Neuprodukt, werden über Zuschuss finanziert, also geschenktes Geld. Ich muss nur 30% selber bezahlen. Bei der Entwicklung und Markteinführung reden wir von einer Förderquote von 80%. Und hier können wir, das ist auch eine Projektförderung, ähnlich wie ZIM, was ich vorhin gesagt hatte. Wir können hier interne Projektpersonalausgaben abrechnen, wir können Fremdleistungen abrechnen, wir können zum Teil Materialkosten abrechnen, alle solche Themen, auch Fremdvergaben an eine Marketingagentur oder ähnliches oder ein Produktdesigner, all das kann man innerhalb dieses Projekts, dieser Projektförderung fördern lassen. Also wirklich sehr, sehr attraktiv. Ähnliches Programm gibt es in Berlin. Es gibt ein ähnliches Programm in Hamburg auch. Also insofern sehr, sehr spannend. Muss man eben immer schauen, wo ist der Unternehmenssitz oder wo ist die Niederlassung, die gefördert werden soll. So, und zu guter Letzt noch, vielleicht als Ergänzung zu dem, was vorhin schon genannt wurde, diese ganzen Beratungsförderprogramme. BAFA wurde zum Beispiel schon genannt, wo man bis zu 4.000 oder als etabliertes Unternehmen bis zu 3.000 Euro Beratungsbudget quasi zu, je nachdem, in den alten Bundesländern zu 50%, in den neuen Bundesländern zu 80% fördern lassen kann. Wir haben sind zum Beispiel auch gelistet und akkreditiert bei einem Beratungsförderprogramm des Wirtschaftsministeriums, das heißt GoInno. Da kann man tatsächlich bis zu 30.800 Euro an Beratungsbudget zu 50% fördern lassen. Also was jetzt heißen würde, ich habe ein anspruchsvolles Innovationsprojekt, wo beispielsweise die Strukturierung, Businessplanung, Finanzplanung, Finanzierungsstrategie, Fördermittelanalyse, all solche Themen können da mit eine Rolle spielen. Auch eine Projektstrukturierung hinterher, dann in, wie gesagt, Arbeitspakete oder Ähnlichem. Also wirklich eine sehr, sehr intensive und klare Begleitung durch einen Berater. Sagen wir mal, das Honorar würde sich auf 30.000 belaufen, dann müsste ich als Unternehmen nur 15.000 davon bezahlen selber. Ja. Und das Schöne bei dem Programm ist, die Abwicklung liegt auch tatsächlich beim Beratungsunternehmen. Das heißt, das KMU, der Mittelständler, muss letztlich nur die Verträge unterschreiben, muss abzeichnen, dass die Beratung stattgefunden hat, muss nur seinen Anteil bezahlen, also in dem Beispiel nur die 15.000 bezahlen und wir müssen uns dann die anderen 15.000 holen. Das geht, also das hier ist dann bis zu einem Unternehmen mit maximal 100 Beschäftigten. Ja, also alles darüber hinaus gibt es dann wiederum andere Beratungsförderprogramme. Das nur mal als Beispiel für Unternehmen, die unter 100 Mitarbeitern haben. sehr spannendes Programm. Und wie gesagt, auch da kann man natürlich viel abdecken von den Förderprogrammen, die wir vorhin gesagt haben. Man darf nicht nur die Fördermittelbeantragung machen, aber es geht auch hier um eine Projektstrukturierung, also um eine Analyse der Finanzierungsstruktur. Und da kann man solche Innovationsförderprogramme und Beratungsförderprogramme wunderbar nutzen. So, ja. Punkt.
Punkt, ja, Boris, so, kurz Luft holen. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar, jetzt haben wir ja April 2021. Mir ist was aufgefallen, was anscheinend erst seit April diesen Jahres Neues gibt in der Förderlandschaft. Und zwar, ich sag's mal, powered by Finanzamt, Fördermittel powered by Finanzamt. Hat irgendwas mit einer steuerlichen Förderung zu tun. Boris, du nickst gerade. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
Genau, also das ist tatsächlich so, dass das relativ neu ist. Insofern haben wir noch nicht so viel Erfahrung. Geht auch gar nicht, ist ja erst seit April quasi online und verfügbar. Das ist aber eine ganz spannende Geschichte. Also ich habe zum Beispiel an der Uni Potsdam hier promoviert zum Thema Finanzierung und Förderung innovativer Unternehmen. Teil dessen war steuerliche F&E-Förderung, ja, also ein Plädoyer dafür. Tatsächlich, das war vor ungefähr 10 Jahren, da waren wir auch mal im Bundestag mit meinem Professor und haben pro steuerliche Förderung gesprochen. Und schon 10 Jahre später gibt es das tatsächlich, zum 1. April 2021. Ist eine ganz spannende Geschichte, weil das relativ pauschal geht. Also ich muss mich als Unternehmen, ich muss nachweisen, dass ich tatsächlich F&E-Tätigkeiten durchführe, dass ich Mitarbeiter habe, und dann kann ich bis zu 25% dieser Personalkosten über die quasi Steuererklärung quasi dann zurückbekommen. Als Unternehmen wird dann, sobald ich Gewinne mache, auf die Steuerlast angerechnet, wird also mal reduziert meine Steuerlast. Im Falle, wenn ich in einer Phase bin, wo ich aktuell keinen Gewinn erziele, kriege ich das sogar aktiv ausbezahlt. Ja? Also es hat sogar einen Liquiditätseffekt. Oder wenn beispielsweise jetzt meine Steuerlast niedriger ist als das, was ich über die steuerliche F&E-Förderung bekomme, bekomme ich tatsächlich mal, das ist ja auch mal ein schöner Fall, wirklich vom Finanzamt was ausbezahlt. Ja, und auch das soll mehr oder minder so eine gewisse Gießkanne sein oder werden, weil das eben eine pauschalisierte Förderung ist und ich nicht jedes Mal für jede Tätigkeit, die meine Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung durchführen, wieder einen neuen Antrag stellen muss, sondern das läuft mehr oder minder durch. Und ich muss dann natürlich Stundenzettel führen der Mitarbeiter, was sie wann wie machen, damit ich auch im Zweifel bei einer Prüfung nachweisen kann, dass sie auch wirklich geforscht oder entwickelt haben.
Ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel, Boris, so wie ich das verstehe, weil es heißt ja immer so, naja, gut, Steuern sparen oder was vom Finanzamt zurück bekomme ich eigentlich nur dann, wenn ich Steuern zahle, und ich zahle Steuern, wenn ich Gewinne mache. Aber jetzt ist es wirklich anders. Jetzt tritt sozusagen das Finanzamt, wie ich das verstehe, quasi so richtig als Fördermittelgeber, als Sponsor auf, dass selbst wenn ich in einer schwierigen Unternehmensphase bin, wo ich einfach per se keine Gewinne habe, es geht mir schlecht, ich mache Verluste und bin trotzdem in der Forschung und Entwicklung tätig, dass ich dann sage, hier, ich habe hier permanent 2 Leute, die in diesem Projekt gerade forschen und entwickeln. Mir geht es gerade nicht gut, ich habe keine Gewinne, und trotzdem würde mir dann das Finanzamt, obwohl ich keine Steuern zahle, quasi aus dem deutschen Steuertopf hier ein Personalkostensponsoring geben, ja?
Genau, das wird tatsächlich zurücküberwiesen vom Finanzamt dann aufs Unternehmenskonto, ja.
Darf ich nochmal fragen, wie das heißt?
Das heißt steuerliche F&E-Förderung, ob es jetzt da irgendein Kürzel gibt, müsste ich selber nochmal nachschauen. Aber das ist relativ einfach zu finden, weil es gibt nur die eine und es gibt die nur seit April. Das ist für Deutschland auch tatsächlich ein Novum, weil in allen, nahezu allen OECD-Ländern gibt es das schon, ja, also auch europaweit. Steuerliche F&E-Förderung ist eigentlich Standard, ja, dass das quasi ständige Innovationen befördert und nach vorne bringt. Und nur Deutschland hat sich da gewehrt. Also das gab es früher auch schon mal, das wurde dann abgeschafft, Anfang der 90er, und steht schon seit, glaube ich, Anfang 2000er Jahren irgendwann im Koalitionsvertrag für die Wiedereinführung. Und flugs 2021 haben wir es auch schon, ja.
Ja, prima. So, Frau Bremser, Falkmeier zu Heide, gibt es jetzt Themen, die Sie untereinander noch quasi betteln möchten oder wo Sie ansetzen wollen von dem, was der jeweilige Kollege oder die Kollegin gesagt haben?
Herr Karl, da gibt es so viele Themen, deswegen, ich bleibe gerne bei meinem Thema. weil sonst würde ich mich völlig verzetteln. Also ich bin immer, ich werde auch sehr oft von Startups angeschrieben und gefragt, wenn jemand kommt und fragt, wo kann ich Geld finden, finde ich es, aber am liebsten in meinem Bereich.
Ja, okay. Alles, was man anfassen kann, wo man reingehen kann.
Ja. Nee, vor allen Dingen da, wo man halt auch Geld, wo ich den Kunden Geld finden kann. Weil ich ja vorhin schon gesagt habe, das nutzt mir nichts, wenn ich denen erzähle, es gibt ein digitales, es gibt verschiedene digitale Förderprogramme, die dann der Staat dann einfach so gesagt hat, ja, Pech gehabt, jetzt müsst ihr euch auslosen lassen. Das macht halt nicht so viel Spaß, gell? Mir macht immer Freude, wenn ich den Leuten Geld finde. Und ich, mein Bereich ist halt einfach der kleine und mittelständische Bereich. Meine Volumen sind ungefähr zwischen 500.000 und 2-3 Millionen. Und das sind meistens Handwerksbetriebe, Schreinereien und sowas. Und da komme ich gut mit denen zurecht. Und die freuen sich immer, wenn da jemand kommt und da ein bisschen mithilft.
Absolut. Und wir haben ja festgestellt, das, was Sie sagen, Handwerksbetriebe, ja, wie eine Schreinerei oder ja, ein Maschinenbauer. Diese Unternehmer, die stecken so tief drin, ja, in ihrem täglichen Workload und haben 1000 Baustellen. Und dann kommt noch das Thema Fördermittel. Es ist durchaus eines wahrscheinlich der größten oder der wesentlichen Gründe, warum Fördermittel quasi nicht abgerufen werden oder gar nicht beantragt werden, ja, weil der Beantragungsberechtigte sozusagen von vornherein schon kapituliert und sagt, um Gottes Willen, diese Stunden und Tage und Wochen, die ich mir damit, okay, dann ist es halt so, dann verliere ich halt Geld, beziehungsweise ich nehme es gar nicht erst in Anspruch, aber ich kann es mir zeitlich gar nicht leisten. Ja. Und dafür sind ja Leute da, die das jeden Tag machen und die da quasi zur Hand gehen, die tolle Hilfe anbieten und die auch diese Hilfe sogar noch zu einem großen Teil bezahlt bekommen.
Ich sage immer meinen Unternehmern, die kommen, machen Sie mal Ihre Arbeit, kümmern Sie sich um Ihre Kunden, ich kümmere mich um Sie und um die Finanzierung und die passenden Fördermittel.
Ja, aber das ist ja auch ein Gerücht eigentlich. Also sehr viele Förderprogramme, das kam jetzt gerade zwar rüber, dass das unheimlich viel Papier oder sonst was ist, aber gerade wo wir uns auch oft bewegen, das ist oft ein Online-Antrag, der hat 2 Seiten, dann ist das Ding eigentlich schon gelaufen. Das Problem ist, man muss die Hemmnis bei der ganzen Geschichte. Also eigentlich braucht der, das ist, was Sie sagten, der braucht so einen Spielführer, so einen Moderator, der ihn an die Hand nimmt und in dem Part mitnimmt. Ich kenne das ja bei mir selbst auch. Wenn ich selbst sowas mache, ich packe das an, dann kommt das Tagesgeschäft, dann schmeiße ich es wieder beiseite. So, da muss einer kommen, der so ein bisschen sagt, ja los, lass uns da weitermachen, wir haben ja jetzt angefangen. Mhm. Und wir ziehen das bis zum Schlusspfiff, sage ich jetzt mal, ziehe ich das so durch. Das ist so, ich brauche eigentlich wir sagen jetzt hier Expertenrunde, aber in dem Fall brauche ich eigentlich auch oft einen Moderator, der das an die Hand nimmt und auch bis zum Ende begleitet, auch wenn es mal eine Durchstrecke zwischendurch gibt.
Das Problem ist, wissen Sie, die meisten wissen ja gar nicht, dass es diese Förderprogramme gibt. Das erlebe ich ja immer wieder. Der wird jetzt erst in den letzten 1,5 Jahren kommen die Leute übers Internet zu mir, weil es einfach das Thema Fördermittel tagtäglich in den Medien berichtet wird. Und dann kommen die auch drauf, Mensch, jetzt mache ich eine Investition von XY oder ich habe das und das vor. Und dann plötzlich denken die, ach, Fördermittel. Und dann kommt plötzlich der Gedanke, wie komme ich da dran? Wer kann mir da weiterhelfen? Gell? Und
was hier in dieser Runde auch schön ist, das ist ja so das, was ich aus meiner Beratertätigkeit auch bei der Ressourceneffizienzberatung. Die Frage ist immer, wann ist man Experte, wann ist man Moderator? Also der Axel ist jetzt hier der Moderator, das zeigt es eigentlich schon. Wir drei hier haben eigentlich ziemlich viel Expertise für ein, ja, um vernünftiges, ich bin immer bildlich dabei, um vernünftiges Gericht daraus zu machen und nicht nur die einzelnen Zutaten. Ja, oft braucht es auch so, wir machen ja oft auch im Projekt einen Schritt zurück und sagen, das, was wir brauchen, das haben wir schnell abgehandelt. Aber eigentlich die größere Aufgabe, das größere Förderprogramm ist eigentlich ein ganz anderer Bereich. Und dann holen wir eigentlich noch jemand anders mit dem Boot. Und für uns selbst ist es immer spannend. Ich bin immer so Sendung mit der Maus. Ich lerne auch gerne was dabei.
Ja, das anderen, tue ich auch gerne.
Wenn man mit 2 Beratern an einem Projekt arbeitet, dann hat man auch immer die Chance, dann sieht man, wie arbeitet der, was hat der noch für Ideen, was hat der noch für ein Netzwerk.
Weil deswegen ist ja bei mir immer so schön, dass ich mit Energieberatern arbeite. Muss sogar, und ich freue mich darüber, weil ich dann immer wieder neue Sachen lerne. Und in meinem Bereich, also ich habe ja auch, deswegen hatte ich Sie gefragt, Herr Dr. Kascher, wegen ZIM oder Innovationsberatung. Also ich habe ein schönes, kleines Netzwerk und immer, wenn ich sehe, ich meine, die Leute kommen auf mich zu mit allen Fragen. Das ist ja nicht nur das, sondern egal, ob nun Start-up oder wir brauchen eine neue Maschine. Und dann hatten Sie vorhin das Programm angesprochen, Herr Mayer zur Heide, mit diesem Energieeffizienten. Da hatte ich jetzt auch eine Maschine, da hat ein Kollege von mir, der hat dann berechnet, zusammen mit dem Maschinenhersteller, wie viel Energie kann da eingespart werden, wenn da diese neue Maschine kommt und schwuppdiwupp kommt mal 40% Zuschuss dabei raus. Gell? Das kann ich dann wieder nicht, weil wieder der Energieberater rein muss. Aber das ist immer schön, wenn man dann ein Netzwerk hat, auf das man zurückgreifen kann. Wie ich zu Anfangs gesagt habe, meine Arbeit ist eigentlich, ich finde immer gern alles mögliche Geld mit meinem Netzwerk, um meinem Kunden, um den Unternehmer halt zu helfen.
Ja, aber das Spannende, was Sie jetzt gerade sagten, ist, jetzt darf man aber nicht vergessen, die 40% sind dafür eigentlich da, um in effizientere Technologie zu investieren. Mhm. Die 200, 300, 400, 500% kommen in den 20 Jahren, wo ich die Anlage betreibe. Ja. Weil das ist auch so in diesem ganzen Beratungsgeschäft. Oft sind sie Ersatzinvestitionen oder auch Neuinvestitionen, aber bei Ersatzinvestitionen, wir müssen ja mit Effizienzmaßnahmen, müssen wir über 100% des Invests müssen wir mit der Energieeinsparung reinholen. Ja. Egal, ob die Kälteanlage oder Heizungsanlage schon 30, 40 Jahre alt ist, irgendwie muss ich das über die Effizienz rechnen. Mhm. Weil die auch immer alle diese Amortisationszeit haben. Aber das ist Quatsch. Amortisationszeit, wir sprechen hier mit der Bank, das ist eine Risikobewertung. Ja. Also wir müssen hier, da sind wir jetzt bei der Bank, in die Kapitalwertmethode müssen wir da kommen. Also einfach und so ist auch die Förderung gedacht, dass ich in eine höhere Technologie investiere oder effizientere Technologie, und eigentlich kommt die Einsparung, ist nicht die Förderung, also bei unseren Projekten, sondern nach hinten raus. Das ist auch bei Gebäuden, wenn ich dann ein bisschen mehr ins Gebäude investieren kann. Ja. Wie gesagt, auch ein Gebäude verschlingt in den 30 bis 50 Jahren, wo ich es betreibe, verschlingt das ein Mehrfaches der Investitionskosten.
Ja, ja, vor allem gerade Gebäude sind ja sowieso, müssen ja ständig investieren, da haben Sie recht.
Ja. Und das Schöne ist, da kann man eigentlich schön anknüpfen, dass wenn man in dem Bereich unterwegs ist, man refinanziert sich als Berater ja relativ schnell selbst. Sei es über diese Beratungsförderprogramme, ja, sei es über Einsparungen bei Energien, sei es über neue Produkte oder sei es über eine Einsparung beim Darlehen, ja, wenn ich einfach 0,5 oder 1 Prozentpunkt spare, einfach indem ich das Rating optimiere für einen Kunden oder für Programme einsetze oder eine Bürgschaft einbeziehe, über die Jahre, über die Laufzeit ist das ein Vielfaches, was eigentlich quasi die Beratung kostet, spart das Unternehmen nachher ein.
Mhm. Ganz genau.
Ja, prima. Jetzt fällt mir gerade ein. Vor allen Dingen ist immer für einen, der keine Erfahrung mit Beratung, aber auch mit Förderung hat, mit einem kleinen Projekt starten, was auch das ist ja ein Projekt, was einen Anfang und ein Ende hat, wo ich auch einen kurzen Zeitraum habe, und wenn ich den Erfolg habe, dann kann ich, wagt er sich auch viel stärker an andere Sachen dran. Ja, das ist immer wichtig. Also auch der muss ja lernen, der Unternehmer. Von daher, ich selbst bin ja auch Unternehmer. Also wir stehen jetzt auch gerade wieder, wir haben ja vor 12 Jahren gebaut, wieder zu investieren in ein neues Gebäude, weil es wieder zu klein ist. Also müssen wir gucken.
Denken Sie an den Standort, gell?
Der wird sich nicht ändern, da bin ich der Heimat verbunden. Und ich komme ja aus Ostwestfalen, man sieht ja vielleicht auch den kleinen Hermann da, wir sind dieses gallische Dorf da, da sind wir regional und die Wirtschaft, wir sitzen hier in so einem Sahnestückchen, wir sind Baden-Württemberg in klein, also den werden wir nicht ändern. Das ist aber, glaube ich, auch gesund, nicht auf Biegen und Brechen nur für Förderung in ein anderes Gebiet zu ziehen.
Nee, da haben Sie vollkommen recht. Rentiert sich manchmal auch nicht. Und viele sagen auch, also ich meine, das hatten Sie vorhin angesprochen, Herr Dr. Kascher, man sollte überlegen oder man könnte überlegen, woanders hinzugehen. Das habe ich meinen Kunden auch schon gesagt. Aber wenn Sie sagen, Sie haben ja so größere größere Vorhaben, bei den kleineren ist es einfach so, die sehen zu, hier haben sie ihre Arbeitskräfte und da können sie nicht einfach ein bisschen weiter weg, weil sonst haben sie die nicht mehr. Das ist gerade bei einer Schreinerei bei mir. Und da hat die gesagt, das tut mir leid, ich muss hier in dem Umkreis etwas finden, sonst hier muss ich die Schreinerei bauen, sonst geht das nicht, sonst habe ich keinen, der mitarbeitet.
Genau, also nicht falsch verstehen, das war kein Plädoyer, die Zelte abzubrechen und sofort irgendwo hinzuziehen, wo es bessere Förderung gibt. Das macht keinen Sinn. Genauso, das wurde vorher auch schon angesprochen, es macht keinen Sinn, sich quasi nur aufgrund von Förderung für ein neues Produkt oder eine Innovation oder einen neuen Standort auszusprechen, sondern man muss gucken, was will ich machen? Und dann kann ich schauen, wie kann ich es finanzieren? Und dann sollte man in diesem Bereich, wenn man die Finanzierung strukturiert, auch Fördermittel einbeziehen, wenn es eben da gibt, und es gibt es für relativ viele. Man sollte aber nicht nur, um Fördermittel zu bekommen, den Standort wechseln oder ein Produkt entwickeln oder irgendwas anderes. Macht absolut keinen Sinn, richtig, ja.
Das ist so witzig, da kommen nämlich zu mir manchmal die Leute, ja, ich habe jetzt so viel über Fördermittel gehört, was kann ich denn bekommen? Sag ich, ja, was wollen Sie denn investieren? Ich muss ja erstmal wissen, wofür Sie, was Sie machen möchten, welchen Kapitalbedarf Sie haben. Ich kann auch nicht einfach, ich meine, massenhaft Förderprogramme kann ich Ihnen an den Kopf schmeißen, aber das ist ja völlig verrückt. Das ist genau das, was Sie sagen. Das ist manchmal sehr lustig. Und dann sage ich, bitte, überlegen Sie, bei jeder Investition, die Sie tätigen, das hat auch vorhin Herr Mayer zur Heide gesagt, bei jeder Investition, egal was es ist, denken Sie erst, kann man vielleicht Fördermittel für nutzen, aber nicht erst denken, ich hätte gern Fördermittel, weiß aber noch nicht wofür.
Das ist ein sehr gutes Statement, wie ich finde, um einfach keine falschen Erwartungen oder Intentionen zu wecken. Fördermittel sind eine klasse Ergänzung für ein bestehendes Vorhaben, sollten aber keinesfalls der ausschlaggebende Grund dafür sein. Und wann, wie und welche Fördermittel passen, hierfür gibt es einen Spezialisten wie Sie. Ja, an dieser Stelle würde ich den Austausch mit Blick auf die Uhr leider zu einem Ende führen, auch wenn wir uns hier bestimmt noch deutlich länger unterhalten könnten und spannende Inputs liefern. Und falls noch direkte Fragen zu den angesprochenen Themen auftauchen, können Sie sich natürlich jederzeit gerne bei uns melden, sei es über Xing, LinkedIn oder auch gerne per E-Mail. Ich für meinen Teil bedanke mich recht herzlich bei allen Mitwirkenden für die spannenden Inputs. Und das war jetzt auch nun der zweite Streich von insgesamt dreien, denn im nächsten Podcast geht's dann nochmal in eine ganz spezielle Richtung, und zwar Fördermittel für Startups. Unheimlich spannendes Thema, und ich hoffe, ihr lieben Zuhörer seid genauso gespannt wie wir, und wir hören uns dann auch wieder beim nächsten Mal. Macht's es gut und bis bald, eure Jungs von der CB Bank.